Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kultur ist Vielfalt und Heimat. So heißt der Slogan eines breiten Aktionsbündnisses in Sachsen-Anhalt. Die Initiative setzt sich für Kunstfreiheit und Kultur ein. Das hat zu neuen Allianzen geführt. Wir hören die Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg in unserer Serie Einsam oder Gemeinsam. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Nach 2 Jahrzehnten Planung haben im Los Angeles County Museum of Art die Tore für eine neue Galerie geöffnet. Der Schweizer Architekt Peter Zumthor hat einen schwebenden Betonbau geschaffen. Davon hören wir. Und das Sprengel-Museum in Hannover zeigt die Kunst des deutschen Expressionisten Otto Gleichmann. Aber nicht nur seine, sondern auch die von Zeitgenossen. Flammendes Inferno. So betitelt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ihre neue Ausgabe, auch in Anspielung auf einen berühmten Katastrophenfilm von 1974. Denn die Nutzwälder der Präfektur Gironde in Frankreich sind verbrannt. Auch in Spanien, in Portugal, Kreta, der Türkei, da wüten Flammen. Häuser und Existenzen wurden vernichtet. Über die Bedeutung der Waldbrände und ihrer Bilder habe ich mit dem deutschen Filmregisseur Christian Petzold gesprochen. Vor wenigen Jahren lief sein Spielfilm Roter Himmel über 4 junge Menschen während eines heißen Sommers in einem Ferienhaus an der Ostsee. Und die werden von Waldbränden bedroht und eingeschlossen. Christian Petzold habe ich gefragt, wenn Sie jetzt die Bilder in Europa der aktuellen Waldbrände sehen, woran denken Sie?
Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Das war, ist schon 10, 15 Jahre her. Da hatte ich den Kindern vorgelesen aus dem Kinderbuch, was ein bisschen kitschig ist. Lars der Eisbär hieß das. Und da tauchte ein Wort auf, ein Begriff auf Totenstille. Und ich konnte den Kindern das nicht genau erklären, dass Totenstille noch schlimmer ist als Stille. Und die konnten sich nichts darunter vorstellen. Und dann waren wir in der Türkei in einem Waldbrandgebiet. Ein Jahr nach dem Waldbrand. Und wir gingen mit den Kindern durch dieses riesige Waldbrandgebiet bei Antalya. Und dann sahen wir dort und hörten nichts mehr und sahen nichts mehr. Es gibt keine Geräusche von Vögeln, Insekten, keinen Wind im Laub. Unser Sohn sagte dann, ist das Totenstille. Und das, ich finde, jetzt sehen wir ja die Brände in Frankreich, rund um Madrid, Griechenland und in der Türkei. Und wir sehen jetzt immer nur die Flammen und den Rauch. Aber es gibt dann kaum Bilder über das, was 1-2 Jahre nachher dort zu sehen ist. Nämlich, da ist das Nichts. Ja, diese Flammen gehen bis meterweise in den Boden hinein. Da wächst nichts mehr, da wird nichts mehr sein. Und dieses Apokalyptische, ja, das hatte ich im Kopf, als ich gedacht habe, das Kino liebt die Sommerfilme. Ja. Und wenn die letzte Generation nennt sich ja nicht umsonst letzte Generation, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einen Sommerfilm für die letzte Generation und ihre letzten Sommer. Ja. Und dieser letzte Sommer wird von einem Waldbrand beendet.
Wo Asche in der Luft ist, greifbar ist, auch in Ihrem Film fliegen Funken oder Fetzen rum, da ist Feuer nahe, das sind Zeichen von Vernichtung und Zerstörung. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, würden Sie sagen, auch das Inferno ist hörbar, ne? Nicht nur sehbar, sichtbar.
Das Inferno ist hörbar, riechbar, sichtbar. Ja? Und das ist es schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich frage mich wirklich, was in den Leuten vorgeht, die das ignorieren können. Ja? Das ist, man steht davor und denkt sich, das ist jetzt nicht einer dieser normalen Waldbrände, wo dann irgendwelche Experten nachher sagen, der Wald regeneriert sich, da bildet sich neuer Humus. Nee, das ist eine wirklich tödliche Gefahr. Und manchmal wünscht man sich, dass unsere Wirtschaftsministerin bei den Löscharbeiten helfen könnte.
Herr Petzold, wir haben Sie eingeladen und gefragt als Filmregisseur, der viele Filme gemacht hat, unter anderem Roter Himmel vor 3 Jahren, ein Spielfilm über 4 junge Menschen in einem heißen, trockenen Sommer im Ferienhaus an der Ostsee. Sie haben, bevor Sie den Film gemacht haben, diese Waldbrände erlebt, von denen Sie eingangs gesprochen haben, ne?
Ja, wir haben ja auch gedreht in einem Waldbrandgebiet, wo der Film ja auch spielt. Treuenbrietzen, das ist bei Berlin. Da war 2 Jahre zuvor ein wahnsinniger Waldbrand, der nicht gelöscht werden konnte, weil das ja auch noch da so viele Munitionsgebiete gibt, also wo die Bundeswehr war der Zweite Weltkrieg, NVA und auch der Zweite Weltkrieg noch Munition hinterlassen hat. Das haben wir uns mal angeguckt. Wir sind da mit dem Team rein und wir haben uns das mal angeschaut. Der Förster, der dort uns den Wald gezeigt hat, der ging da so durch wie so Museumswärter durch Pompeji. Das war ganz furchtbar. Ja? Und da in Pompeji sieht man ja noch schöne Mosaiken, da sah man gar nichts mehr. Und als wir dann gedreht haben, mussten wir manchmal den Ton abschalten, weil schon wieder Waldbrände losgingen in der Nähe und die Sirenen und die Wasserflugzeuge und die Hubschrauber über uns kreisten. Also diese jährliche Gefahr durch Waldbrände, das ist ganz furchtbar.
Wir haben in einem winzigen Vorgespräch uns beide daran erinnert, aufgrund unseres Lebensalters, dass es 1974 einen berühmten Film gab, einen Katastrophenfilm, Flammendes Inferno. Der trägt im Titel schon das biblische Wort von der Höllenfahrt. Solche Feuer sind immer auch, ob wir wollen oder nicht, rufen ja in uns auch Bildgeschichte auf. Bildgeschichte Jüngere, also Sie als Kinomacher, als Filmregisseur, aber eben auch Bildgeschichte, Kunstgeschichte. Das ist immer auch ein Stück weit ein Gleichnis auf, ja, auf Apokalypse, auf Gefangenschaft, auf Höllenfahrt, ja, bis hin zu Holocaust?
Ja, wahrscheinlich. Also erstmal muss man ja sagen, die früheren großen, sowas wie Vulkanausbrüche, Erdbeben, haben ja dazu geführt, dass unser Gottglauben erschüttert worden ist. Ja? Aufklärung hängt ja viel mit dem Erdbeben in Lissabon zusammen. Aber jetzt Flammendes Inferno, das ist ja ein Hochhaus. Ja? Ich glaube sogar, dass die damals, als der 9-11 war, dass da der Film Flammendes Inferno nicht ein halbes Jahr nicht in der amerikanischen TV-Station gezeigt werden durfte, weil es ein Hochhaus war, was brennt und die Leute kommen nicht raus. Das ist natürlich dann so eine Art Gleichnissituation. Da hast du dann reiche Leute, die es dann noch schaffen und die Armen müssen verbrennen und so. Und das ist aber bei den Waldbränden schon ein bisschen anders. Die Waldbrände sind menschengemachte Katastrophen und das ist eine, und es wird uns die Grundlage, die Natur wehrt sich auf eine apokalyptische Art und Weise. Und das macht auf eine andere Art und Weise Angst, finde ich.
Wie wirken so Bilder auf Sie, die teilweise sehr eindrucksvoll sind und in Zeitungen abgedruckt werden, wenn im Vordergrund Touristen picknicken am Strand, im Stuhl und im Hintergrund brennt der Himmel?
Es gab doch damals dieses Cover von Supertramp. Ich war mal Plattenverkäufer früher als Schüler. Und das war die Zeit, wo es dieses Album gab. Und da habe ich immer gedacht, das ist ja eine inszenierte Aufnahme. Und ich denke immer, das ist KI. Das gab es ja auch in anderen Zusammenhängen, dass die Leute da irgendwas zusammenbasteln. Im Vordergrund machen zwei Leute ein Selfie und im Hintergrund brennen die World Trade Center Hochhäuser. Aber es ist natürlich immer nur so ein metaphorisches oder Gleichnisbild. Das heißt, für uns ist das alles scheißegal. Hauptsache, wir machen unseren Urlaub. Und das, ich glaube, das ist vorbei.
Hat das damals Einfluss genommen eigentlich auf Ihr Filmteam, auf den Set oder auch auf Sie?
Ja, absolut. Es war wirklich so, dass ich dachte, was kann man eigentlich noch erzählen, wenn der Wald, der ja nun eine... Das ist ja nicht nur ein mystischer Ort, sondern der Wald ist ein Ort der Erzählungen. Ja, es gibt sich unter den Schatten der Bäume legen, durch den Wald gehen, sich zu sich selber finden. Der Wald ist ein Sommernachtstraum. Der Wald ist ein Ort der Erzählung, der Narration, der Komödie, der Fiktion. Und wenn der Wald brennt, was haben wir denn da noch zu erzählen? Und darum geht es in dem Film.
Das sagt Filmregisseur Christian Petzold über Totenstille und das brennende Europa. Seit heute, zeigt das Sprengelmuseum in Hannover das Werk des deutschen Malers und Expressionisten Otto Gleichmann. Der wurde 1887 in Mainz geboren, studierte in Düsseldorf, kam nach dem Ersten Weltkrieg 1919 nach Hannover. Dort blieb er bis zu seinem Tod 1963. Seine Werke wurden während der NS-Zeit beschlagnahmt. Hannover zeigt nun weit über 100 Werke, aber im Zusammenhang mit vielen Kollegen. Und das ist nicht nur reizvoll, sondern ein Grund für Christiane Vielhaber zu fragen, die natürlich die Ausstellung für uns gesehen hat. Christiane, als du reingekommen bist ins Studio, haben wir beide uns angeguckt und du wusstest, ich sag Gleichmann Otto, bitte wer? Kenne ich nicht. Ein Menschenmaler?
Ein Figurenmaler. Menschen würde ich jetzt nicht sagen, weil die Figuren oder die Menschen oder die, es ist alles typisiert. Du erkennst den Gleichmann, wenn du in diese Ausstellung reingehst und du weißt ganz genau, wenn du rausgehst, wirst du ihn immer wieder erkennen, weil die Gesichter so komisch sind. Er hat eine Vorliebe für Katzen, das merkt man. Also überall tauchen Wildkatzen oder so Katzenaugen.
Auch die Menschenaugen sind so zugekniffen.
Ja, so. Oder diese Pupillen so und ganz groß. Und dann sind die Nasen häufig, darf man das sagen, die sehen aus wie Nüstern. Oder manchmal denkt man auch an so Affengesichter mit so breiten Nasen. Also und überall tauchen die auf. Und die Nasenlöcher sind zwei schwarze Punkte. Und die Augen sind häufig auch so zwei Punkte in der Höhle. Also ob es ihm um den Menschen geht. Michael, ich habe nur gedacht, die Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ist eigentlich auserzählt. In den letzten Jahren entdecken wir immer mehr Frauen, die früher nicht auf die Akademien durften und so, dass man sagt, da sollte man auch hingucken. Aber jetzt bei diesem Otto Gleichmann, 25 Jahre ist es her, dass die letzte Ausstellung im Sprengel-Museum gezeigt wird, der den Nachlass von ihm hat. Und jetzt, 25 Jahre später, wird auch daran gedacht, wie ordnen wir ihn ein und nicht nur stilistisch Expressionisten, dann denken wir an Brücke-Künstler, an die und die, da fällt er so ein bisschen raus. Da ist vieles
eckig. Ja, er wird gezeigt im Umfeld auch von Otto Dix oder
und
Kirchner.
Und das finde ich das Tolle. Du gehst jetzt durch diese Ausstellung und denkst, da ist ein Feininger, da ist ein Otto Dix, da ist ein Schwitters, den würdest du nie als Schwitters erkennen, mit einem Porträt, mit einer Landschaft, so eine richtig schöne Landschaft. Und dann aber auch so ein ganz kleiner Schwitters, die hatten denselben Drucker in Hannover. Und dann hat er so ein Blatt von Gleichmann gefunden und hat das dann auf eine Werbung gedruckt. Das ist jetzt, da ist dann der klassische Schwitters. Aber du kannst ihn in dieser Ausstellung etwas besser einordnen und du siehst auch, wie weit die Kollegen oder wie weit die eben nicht waren. Ich meine, der Kubismus war ja schon ganz früh, das am 20. Jahrhundert. Und diese Zerlegung, die da ist, ja, Kubismus, aber ich habe als erstes gedacht, Chagall, da fliegen die Tiere rum und da fliegen die Häuser rum und es steht auf dem Kopf, aber das wollten die nicht so gerne hören in Hannover.
Ziegen und Schafe tauchen da auch auf eine starke Farbigkeit, was er malte, wie er malte, muss doch die Nazis entsetzt haben. Er war verboten, in Anführungszeichen entartet. Also Katzenaugen, Pferdenasen, morbide, vom Leben gezeichnete Menschen mit zugekniffenen Augen. Was ist das für eine Malerei
gut,
und für ein Menschenbild?
Die Nazi-Zeitschrift 32 schrieb schon über eine Ausstellung von ihm, das seien Missgeburten mit Nüstern. Theodor Däubler, der sehr viel über ihn geschrieben hat, viel für seine Kataloge geschrieben hat und für Eröffnung, er sprach von Unheimlichen. Aber es ist so, er ist freiwillig in die NSDAP eingetreten. Er hatte auf Lehramt studiert, also er war sein Leben lang Kunsterzieher und Sport, Klammer auf, Klammer zu. Er war also auch in der NS-Lehrerschaft. Und trotzdem ist er in der Ausstellung Entartete Kunst gewesen und seine Werke wurden aus den Museen entfernt. Und diese Ausstellung versucht jetzt jedenfalls im Katalog, das so ein bisschen zurechtzurücken, wie seine Stellung in Hannover war, welche Museumsleute von der Kästner Gesellschaft, vom Kästner Museum, vom Kunstverein Hannover, welche Leute ihn eigentlich gefördert haben oder welche Leute damals, wo er drunter gelitten hat, lieber die Impressionisten gekauft haben und ihn nicht. Aber trotzdem hat er wahnsinnig viel verkauft. Er war an allen wichtigen Galerien, ich nenne ihn vielleicht dann vertreten.
Tiere und Stillleben hat er auch gemacht, ne?
Stillleben, das ist eher so die Sache seiner Frau und die haben sich in Breslau kennengelernt, da haben sie beide bei Pölzig studiert und ich muss sagen, seine Frau hat ein Gespür für Komposition. Da ist, ich weiß nicht, so ein richtig kleiner Matisse, den siehst du dann und denkst, boah, wenn der das hätte. Also diese Komposition zusammen eigentlich mit seiner Typisierung von Figuren und von diesem O-Mensch-Pathos, da ist auch ganz viel Religiosität drin. Wie weit die aufgesetzt ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man das zusammengeführt hätte, wäre es toll.
Otto Gleichmann in seiner Zeit zu sehen im Sprengel-Museum in Hannover, der Expressionist, uns nahegebracht und vorgestellt von Christiane Vielhaber. Im Frühjahr, da waren es noch 30, inzwischen ist die Zahl schon weit über 100 und kaum noch zählbar, die Zahl der Einrichtungen. In Sachsen-Anhalt gibt es ein breites Bündnis für die Freiheit der Kultur. Die Initiative Kultur ist Heimat und Vielfalt, so nennt sie sich. Und darin heißt es, Kunst und Kultur verbinden Menschen. Kunstfreiheit ist Grundlage unserer Arbeit und Maßstab unserer Haltung. Wir stehen für sie ein. Gemeinsam.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Und darüber habe ich mit Annegret Labs gesprochen. Sie ist die Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg, einem Museum für Gegenwartskunst im historischen Klosterkomplex. Und sie gefragt, warum haben Sie dieses Bündnis gestiftet?
Wir haben diese Initiative gegründet, weil wir, nachdem die AfD ihr Wahlprogramm verabschiedet haben gemerkt, wir müssen ganz dringend mit der Kultur gemeinsam gegen das vorgehen, was dort gefordert ist, beziehungsweise müssen aufklären, damit die Menschen im Land auch wissen, was die AfD an Kulturpolitik plant. Und es gab eine erste Stellungnahme zum AfD-Wahlprogramm. Da waren 27 Institutionen dabei. Und dann haben wir gesagt, naja, wir müssen das größer aufziehen, weil wir ja alle mitnehmen wollen. Auch die auf dem Land, auch die in den kleineren Kommunen, die vielleicht noch viel näher am Wähler sind und noch viel näher erläutern können, warum das wichtig ist, dass wir jetzt ganz positiv sagen, was ist Kultur für uns? Was ist die Bedeutung von Kultur? Und wie wollen wir uns verhalten zu dem, was rechtsradikale Kräfte jetzt eigentlich von der Kultur verlangen, nämlich dass Kultur plötzlich nur noch deutsch denkt und der sogenannten deutschen Nationalkultur im Zentrum der Arbeit steht. Und das wollten wir zusammenbringen und sagen, uns ist ganz wichtig, wir wollen auf Kunstfreiheit verweisen, wie sie im Grundgesetz steht und wie sie für uns und uns alle in der täglichen Arbeit wichtig ist.
Sie wollen einen, wie auch immer gefassten, verengten oder altmodischen Heimatbegriff nicht den Populisten alleine überlassen. Ist das so richtig?
Genau so ist es. Also wir haben gesagt, der Heimatbegriff ist natürlich von allen Seiten sehr stark umkämpft. Auch die Linke in Sachsen-Anhalt hat ihn ja, Heimat ist für alle da, zum Slogan ihres Landtagswahlkampfes gemacht. Das wussten wir damals noch nicht. Eigentlich müsste es heißen, Kultur schafft Heimat. Das, was wir alltäglich hier machen, nicht nur in den Museen, in den Theatern, in den großen Einrichtungen, sondern auch in den kleinen soziokulturellen Zentren, in den freien Initiativen, ist das, was das Leben lebenswert macht. Und das ist die Kultur. Und das ist das, was die Menschen auch sehen und was die Menschen auch als ihre Heimat bezeichnen. Das ist natürlich ein sehr moderner Heimatbegriff, der nichts mit dem zu tun hat, was die AfD daraus macht. Es gab auch schon Angriffe genügend auf diese Idee, dass wir Heimat so definieren, dass wir sagen, Heimat ist verschieden, Heimat sind die anderen, Heimat sind die, die ja auch alle zugezogen sind in unsere Gegend. Also ich meine, keiner wird sagen, das Spaghetti gehört nicht mehr zu unserer Heimat oder die Dönerbude nebenan, da ist ja auch ein Stück Heimat für alle inzwischen drin. Also das sind tatsächlich die Dinge, die wir verhandeln und die für uns in der Kunst und Kultur natürlich umso wichtiger sind, weil kein Shakespeare mehr auf die Bühne, keine internationale Musik mehr, kein engagiertes Theater mehr, keine internationale Gegenwartskunst. Wie soll das alles gehen? Weil wir müssen uns wehren und das merken wir ja, weil die AfD hat andere Möglichkeiten, Menschen zusammenzuschließen und wir müssen unsere Möglichkeiten nutzen und unsere Möglichkeiten stehen in der Kultur. Wir haben eine ganze Menge Demonstrationen gemacht, auch Kulturdemonstrationen, wo wir Musikern große Aufenthaltsflächen gegeben haben, die Bühne gegeben haben, um auch zu zeigen, wir sind da und wenn wir da sind, sind wir einfach auch viele. Also dieses Treffen, dieses immer wieder Zusammenkommen ist uns wichtig. Also wichtig ist, glaube ich, dass all die, die etwas zu sagen haben, nicht still sind, sondern sich jetzt genauso laut hinstellen und sagen, wir wollen das nicht akzeptieren, was von rechter Seite jetzt an Kulturkampf eigentlich aufgelegt wird. Also wir müssen stabil dagegenhalten. Und dieses stabil dagegenhalten ist vor allen Dingen ein Aufklären der Menschen. Sie haben gesagt, Sie haben aufgehört zu zählen. Es wird immer mehr und das, was die Initiative ausmacht, sind ja nicht nur die Einzelnen, sondern wenn man da drauf guckt, dann sind das ja ganze Verbände, dann ist das der Museumsverband, dann ist das der Schriftstellerverband, dann ist das der Verband der Künstlerinnen und Künstler im Land Sachsen-Anhalt, die Mitglied sind. Also hinter jedem dieser einzelnen Logos und Einzelnen verbinden sich ja immer ganz, ganz viele. Also auch der Verband der Kulturfördervereine im Land ist dabei und es sind 600 Fördervereine. Und die sind natürlich nicht nur in den großen Städten Magdeburg, Halle, Dessau, sondern die sind ja vor allen Dingen auf dem Land unterwegs.
Sie haben gesagt, nicht still sein, sondern inneren Zusammenhalt auch zeigen. Das heißt, das Paradoxe ist doch vielleicht, dass durch die Ausgrenzungsversuche im kulturpolitischen Programm der AfD beispielsweise so etwas entstanden ist wie ein Gemeinsamkeitsgefühl, das vorher in der Form vielleicht nicht bestanden hat. Ist das so richtig?
Das ist ganz sicher richtig, aber das ist natürlich ein Muster, was immer passiert, ne? Dann, wenn etwas angegriffen wird, dann überlegt sich die Gegenseite natürlich, zusammenzustehen. Kennen wir ja in der Geschichte, passiert es immer wieder und das ist richtig. Die Kultur ist jetzt stärker als je zuvor zusammen und ist sich dessen auch bewusst. Und das sind natürlich nicht nur die großen Einrichtungen in Magdeburg und Halle, die Theater und die Museen, die soziokulturellen Zentren, sondern das sind vor allen Dingen die Kleinen auf dem Dorf. Für so ein Schachmuseum im Harzvorland ist es natürlich wichtig, dazugehört. Und für den Landesheimatbund mit seinen ganzen Landesheimatverbänden ist es natürlich ganz wichtig, dazu zu gehören. Hören zu einer solchen Initiative, weil das sind die, die ja am ehesten auch diesen Angriffen von Nationalseite ja ausgesetzt sind. Und insofern kann man das schon sagen. Also die Aktion hält jetzt zusammen und ist natürlich, das sagen jetzt viele auch schon innerhalb dieses Netzwerkes, für hinterher ganz wichtig, egal wie die Wahl im September ausgeht. Am 6. September, es wird so oder so schwierig für die Kultur. Und dann schon mal geeint dazustehen und zu sagen, wir sind hier, wir sind laut. Und Kultur hat ja immer dieses Problem, viel zu schnell sich zurückzunehmen gegenüber allen anderen Bereichen. Und dann heißt es, ach ja, jetzt erstmal die Wirtschaft und dann erstmal die Bildung. Und dann kommen wir irgendwann auch noch zu diesem Punkt der Kultur. Das ist ja durchaus nicht richtig. Und das ist ganz schön, dass man das jetzt auch mal verhandeln kann, wie wichtig Kultur in allen Bereichen bis hin in die Wirtschaft hinein ist.
Sagt Annegret Labs, die Direktorin des Kunstmuseums in Magdeburg. Nicht nach Medium oder Epoche, nach Zugehörigkeit zur Malerei, Skulptur, Textil, moderne Medien, Installation zu sortieren, orientiert sich die Eröffnungsausstellung in den neuen David Geffen Galerien des Los Angeles County Museum of Art, sondern an den großen Weltmeeren. Pazifik, Atlantik, Indischer Ozean, Mittelmeer, sie bilden den Rahmen. Sie sollen die Bedeutung des kulturellen Austauschs bei Migration und des Handels in der Kunstgeschichte hervorheben. Der Neubau des Schweizer Architekten Peter Zumthor stieß vor Baubeginn auf heftigen Widerstand. Das historische Museumsgebäude wurde abgerissen, die Form eines Betonufos mit Glas, der neue Ort, die Verkleinerung der Ausstellungsfläche und die Kosten, all das erregte Unmut. Zwei Jahrzehnte und über 720 Millionen Dollar später ist ein spektakulärer Neubau zu bestaunen. Kerstin Zilm hat das erfahren.
Die Galerien schweben ein Stockwerk über Bürgersteigen und einer Hauptverkehrsader. Weich wirken sie von außen mit ihrer geschwungenen Fassade. Und das, obwohl Beton und Glas die beherrschenden Materialien sind. Eine lange, breite Treppe führt unter freiem Himmel hinauf zum Eingangstor aus Glas. Drinnen eröffnen sich Fluchten hin zur Mitte. Licht von den Glasfassaden lockt nach rechts und links. Ein Video flackert aus einem fensterlosen Raum. Ein perfekt ausgeleuchteter persischer Teppich zieht einen erneut in eine andere Richtung. Aussichten auf das Treiben außerhalb lenken den Blick auf den Verkehr, auf benachbarte Gebäude, auf Schulklassen und Spaziergänger unten auf dem Museumsplatz. Das Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher zum Mäandern anzuregen, erklärt LACMA-Direktor Michael Govan. Architekt Peter Zumthor habe beim Entwickeln der Galerien ans Wandern in einem Wald gedacht, eher ans Spazierengehen in einem Park.
Im Park gibt es Weggabelungen. Man wählt eine Richtung aus, landet aber immer wieder am selben Ort. Das ist meine Metapher für das Museum. Peter hat gesagt, dass die Orte, wo sich Wege kreuzen, zusammenlaufen und sich öffnen, wie Lichtungen im Wald sind. Unsere Metaphern ergänzen sich.
Es gibt keine Hauptausstellungsräume und keine Nebenflügel. Alle Kunstwerke sind auf einer Ebene ausgestellt. In einem Gebäude, dessen Form von oben an einen Farbfleck erinnert, eine Amöbe oder eine Teergrube vom Gelände nebenan, auf dem Archäologen bis heute Überreste von Säbelzahntigern und Mammuten finden. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben rund 1700 Kunstwerke aus 6000 Jahren Geschichte, nicht chronologisch, sondern nach Weltmeeren aufgeteilt. Kunst der Region des Pazifiks geht fließend über in die des Indischen Ozeans, zum Mittelmeer und schließlich in die Region des Atlantiks. Textilien von Indigenen der Anden begegnen Landschaftsmalereien aus Japan. Eine kaiserliche Robe Chinas, abstrakter Malerei aus Korea. Barocke Kunst Italiens trifft auf die Inneneinrichtung eines Wohnraums in Damaskus, französische Fotografie aus dem 19. Jahrhundert auf eine Lampe von Architekt Frank Lloyd Wright. Die Ausstellung bricht traditionelle Kategorien des Museumdesigns auf, Höchste Zeit, sagt LACMA-Direktor Gavin.
Wir leben in vernetzten Kulturen, in der Ideen aus aller Welt zusammentreffen. Wir wollten unsere Sammlungen mit Kunst aus aller Welt aus einer neuen Perspektive präsentieren. Ozeane inspirieren uns, weil sie Schauplätze des Handels sind. Sie bringen Menschen aus verschiedenen Herkünften und Disziplinen zusammen. Aus diesem Blickwinkel kann Kunstgeschichte in einem völlig neuen Licht betrachtet werden.
Höchst umstritten war das Gebäude seit dem ersten Entwurf. Die Kritik: erstens zu wenig öffentliche Beteiligung im Entscheidungsprozess. Den bestimmten Direktor Gavin und Architekt Peter Zumthor in den ersten Jahren weitgehend untereinander. Zweitens zu teuer. Private Spender gaben rund 600 Millionen Dollar, doch 125 Millionen kommen aus Steuergeldern von einer Stadt und einem Bundesstaat mit Haushaltsdefizit. Drittens, warum ein Gebäude abreißen und mit einem deutlich kleineren ersetzen? Und viertens, zu viel Beton, zu wenig Schatten. Die Chancen dafür, dass das neue Gebäude von der Stadt angenommen wird, sind gut. Den Entscheidungsprozess haben die meisten vergessen. Das Geld ist ausgegeben und Los Angeles hat eine neue Kunstikone, ein Anziehungspunkt für Touristen wie Bürgerinnen. Und die Betonoberfläche wirkt sehr lebendig. Fehler im Guss sind nicht ausgebessert, graue Wände in fensterlosen Räumen bekommen durch Pigmentschattierungen überraschende Tiefe. Bei Meandern geht das Gefühl für Zeit und Raum verloren. Die Möglichkeiten für Entdeckungen sind endlos, wenn man sich darauf einlässt. LACMA-Direktor Michael Gavin.
Es muss ein Prozess des Entdeckens sein. Eine Vision ist nie absolut. Mit dem Vertrauen, dass jeder unterwegs verschiedene Richtungen einschlägt, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir auf schönere Weise an ein noch unbekanntes Ziel gelangen.
Ein Beitrag von Kerstin Zilm war das. Es fehlen die Kulturmeldungen. Jörg Biesler hat sie und er beginnt mit dem Urteil des Münchner Landgerichts zur KI-Nutzung von Musik.
Ja, gestern hat das Münchner Landgericht entschieden, dass KI-Unternehmen nicht ungefragt Musik nutzen dürfen, um daraus eigene Songs zu generieren. Die Verwertungsgesellschaft GEMA hatte gegen das US-Unternehmen Suno geklagt, und zwar konkret am Beispiel von 6 Songs, darunter Atemlos und Daddy Cool. Der Präsident des Deutschen Komponistinnenverbands, Alexander Strauch, sagte dazu in Deutschlandfunk Kultur, das sei eine Stärkung des Urheberrechts.
Ich bewerte das Urteil als sehr positiv. Grundsätzlich wirft das auf jeden Fall ein tolles Licht darauf, wie wichtig Komponieren ist, wie wichtig die Urheber bei der ganzen Geschichte sind und dass es einfach nicht geht, dass jemand da kommt, höchstwahrscheinlich Songs abgreift und dann in seine KI eingibt und dabei dann sagt, okay, das ist jetzt aber nicht deine Musik mehr, sondern das ist jetzt eine ganz andere Musik. Und das ist ein gutes Zeichen, dass das Urheberrecht höchstwahrscheinlich doch sehr gut gestärkt worden ist.
Alexander Strauch über ein Urteil des Münchner Landgerichts zur Nutzung von Musik durch KI-Unternehmen. Das Unternehmen Suno kritisierte das Urteil. Die Suno-Technologie kopiere nicht, sagte es, sondern schaffe neue Musik. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Rund 450.000 Besucherinnen und Besucher haben im Kölner Museum Ludwig eine Ausstellung der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama gesehen. Ein großer Erfolg, der dem Museum durch Berichte in Medien weltweite Aufmerksamkeit brachte. Museumsdirektor Yilmaz Givior erklärte den Erfolg der Ausstellung vor allem mit dem zentralen Raum, von dem unzählige Bilder auch in den sozialen Medien kursieren.
Dieser Raum ist, glaube ich, so begehrt, weil er den ganzen Körper involviert. Das Fachwort dazu heißt ja immersiv, also dass wir eintauchen in die Kunst von Yayoi Kusama. Man ist also umgeben von den schwarz-weißen Mustern in diesem Raum, sowohl vom Boden, von den Wänden, von der Decke.
Die Kusama-Ausstellung in Köln endet morgen. Das ganze Gespräch mit Yilmaz Givior finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ziemlichen Wirbel gibt es um Auftritte von Dieter Didi Hallervorden bei der CDU. Früher hat der im Fernsehen für leichte und auch leicht anarchische Unterhaltung gesorgt. Seit einigen Jahren äußert er sich regelmäßig politisch, und zwar so, dass vielen Beobachtern dazu das Adjektiv umstritten einfällt. Jetzt ist er auf Wahlkampftour mit Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, und auch diese Auftritte sind umstritten. Kultur braucht Freiheit, haben die beiden ein Gesprächsformat genannt, in dem es um Kunst, Meinungsfreiheit, gesellschaftlichen Zusammenhang und die lebendige Demokratie gehen soll. Der 90-jährige Hallervon bezieht dabei Positionen, die von denen der CDU weit entfernt sind. Er lehnt die aktuelle Aufrüstung ab und kritisiert Israel. In einem Video zu einer Gesangseinlage Hallervons ist kurz sogar ein Plakat zu sehen mit der Aufschrift "Stopp den Völkermord in Gaza". Die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann hat sich von Hallervons Aussagen distanziert. Es gibt keinen Völkermord in Gaza, sagt sie, und wir stehen für Freiheit und wollen uns verteidigen können, damit wir es nicht müssen. Laut CDU hatte Hallervorden Schulze angeboten, ihn im Wahlkampf zu unterstützen, um eine AfD-Regierung zu verhindern. Die AfD führt 5 Wochen vor der Wahl die Umfragen deutlich an.
Die Kulturmeldungen waren das mit Jörg Bies am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, dort ein Thema, die Lage in Ceuta hat sich beruhigt und Spanien verteidigt seine Migrationspolitik. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.